Du bist Portfolio-Profi und erhältst in Stuttgart ein herausragendes Gesamtpaket. Top-Qualität, sicher und schnell traden, faire An- und Verkaufspreise und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Dividendenaktien mit Aufholpotenzial. Ja, und wen lade ich mir da ein? Natürlich Thorsten Tiedt vom Aktienfinder. Ich bin froh, dass du Zeit gefunden hast. Und du hast mir vorab schon gesagt, zwei der Aktien, die du ansprechen wirst, die haben wahrscheinlich einige auf dem Radar. Ganz zum Schluss kommt ein Wert, ja, den vielleicht die wenigsten so wirklich auf dem Schirm haben. Aber eins nach dem anderen, du hast noch eine Seite von euch mitgebracht. Ihr müsst die Seite nicht stoppen. Wir verlinken sie unten. Hi, Thorsten.
Hallo, Ricci. Danke für die Einladung. Und wir gucken uns jetzt mal ein paar interessante Dividendenaktien an. Und wie Ricci auch schon ein bisschen anmoderiert hat, wir haben hier eine besondere Seite und da gibt es eine größere Liste mit 50 Dividendenaktien sogar, die ihr euch dann später anschauen könnt, ist kostenlos. Und drei Aktien gibt es dann im Detail, ne Ricci?
Genau, richtig. Jetzt sagen wir einfach mal, warum brauchen wir jetzt überhaupt Aktien, die wieder aufholen? Also gibt's natürlich, klar, wir wissen alle, sehr viele gute Aktien, die extrem gut gelaufen sind. Aber sind jetzt wirklich total zerbombte Aktien drin oder sagst du einfach, naja, der Markt lief den halt vorweg und die haben jetzt dementsprechend Potenzial zum Hinterherrennen. Weil wir wissen ja alle, der Markt ist meistens ein Bündel von Tech-Aktien-Buddies, die halt den S&P oder was immer nach oben ziehen und viele klassische Aktien kommen da gar nicht hinterher.
Ja, mal so, das sehen wir nachher auch im Detail, wenn wir uns die Bewertung der Aktien angucken. Also eine Aktie ist ganz klar dabei, aus meiner Sicht von den dreien, die zu teuer war, wo man jetzt endlich wieder einsteigen kann. Und es handelt sich hier jetzt nicht um komplett zerbombte Titel. Die ersten zwei sind eher Mainstream, würde ich mal sagen. Ganz klassisch und die kennt auch jeder. Interessant ist, dass die Aktien stark runtergekommen sind, vor allem im Vergleich zum Allzeithoch jetzt. Vielleicht waren sie auch zu teuer, das werden wir dann auch sehen. Die haben natürlich auch operative Probleme, aber eine der beiden ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen im Kommen, sage ich mal. Man hat auch die Quartalszahlen gar nicht so schlecht. Die andere, da wird noch ein bisschen rum. Aber im Prinzip, was die alle gemeinsam haben, es sind hier Qualitätsunternehmen. Und das Interessante ist halt, Qualitätsunternehmen, das setzt sich halt langfristig immer wieder durch, ja. Oder das heißt, sie können Krisen meistern, ich sag's mal so. Insofern ist es natürlich dann interessant, wenn man relativ günstig einsteigt und dann eben entsprechend auch so ein bisschen das Durchhaltevermögen hat, dass wenn dann die Aktien wieder performen, weil es gibt ja immer gute und schlechte Tage, wie auch in jeder Ehe. Und dann kann man natürlich auch ein bisschen extra Renditepotenzial mitnehmen, wenn die Kurse wieder steigen. Ne?
Bevor wir jetzt auf die erste Aktie gehen, hätte ich eine Frage. Du sagst gerade operative Probleme. Heißt es für dich, ein operatives Problem von einem jungen Unternehmen, da lässt du erstmal die Finger, weil du weißt nicht, wie sie damit zurechtkommen. Operatives Problem bei einem Unternehmen, das so in der Vergangenheit immer wieder mal mit seinen Problemen gekämpft hat, wo man festgestellt hat, die Produktpalette gibt's her, aus solchen Problemen rauszukommen. Die Kundschaft ist treu genug, das Management ist erfahren genug. Also operative Probleme sind nicht gleichzeitig immer Einstiegschancen, sondern es kommt auf an, bei wem, glaube ich, oder bei dir?
Ja, richtig. Wir haben ja hier einen Track-Record und diese Unternehmen, um die es jetzt geht, alle drei, die haben ja bewiesen quasi, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert. Wenn du jetzt was ganz Neues hast, was ich hier mit dem ganz viel Geld, was von außen kam, ja, über ein IPO oder sonst was, finanziert, dann ist es ja erstmal eine Wette, mehr oder weniger, mit entsprechend hohem Risiko, natürlich auch hohe Renditechancen, aber wir wollen ja jetzt hier nicht gamblen, sondern hier geht es ja ums langfristige Investieren und um den Aufbau in diesem speziellen Fall auch noch von einem passiven Einkommen. Also über zuverlässige Dividendenzahlung. Das heißt, wir müssen uns dann natürlich auch angucken, mal die drei Aktien anschauen, ob die Dividende zum Beispiel sicher ist.
Dann zeig uns doch mal. Und vielleicht, oder bevor du sie zeigst, einen wichtigen Punkt, was ich auch mal schön finde, wenn wir von Dividendenzahlungen sprechen, einfach mal ins Gedächtnis rufen. Ja, wenn wir jetzt eine Aktie anschauen, in die man günstig einsteigt und die jetzt vielleicht eine Dividendenrendite von, weiß nicht, 2-3% hat, denkt dran, ja, wenn das Unternehmen weiter steigt, Dividenden auch steigen, eure persönliche Dividendenrendite ist dann nicht die, die man auf irgendwelchen Seiten sieht, weil die zeigt immer aktueller Preis, aktuelle Dividende. Ihr müsst berücksichtigen, wenn ihr für die Aktie vielleicht nur halb so viel gezahlt habt wie der aktuelle Preis, dann ist eure persönliche Dividendenrendite doppelt so hoch. Einfach nur das kurz, um das Thema Dividendenrendite, passives Einkommen richtig zu verstehen. Und so gibt es manche Anleger, die wirklich eine Dividendenrendite von 50%, 60%, 70% bekommen haben. Weil die Aktie läuft gut, sie steigt, Dividenden steigen. Aber mein Einstiegskurs war so niedrig im Vergleich zur aktuellen Dividende, dass da richtig viel dabei rumkommt. So, jetzt bin ich ja wirklich still. Stage is
yours. Und das motiviert natürlich dann auch entsprechend, die Aktie zu behalten.
Ne? Und darum geht's ja. Dann kann sie aushalten, das Ganze natürlich.
Okay, also wir haben hier den genannten Artikel. den da Ritchie auch unten verlinkt. Und hier gibt es eine wunderbare Tabelle. Und es sind da die Top 50 Dividendenaktien. Da heißt, hier werten wir quasi aus von unseren Mitgliedern, es sind ja mittlerweile über 150.000, welche Aktien bei denen eben ganz oben auf der Kaufliste stehen. Das ermitteln wir anhand der Anzahl Kauflimits, die ganzen extremen Ausreißer, die nicht mehr repräsentativ sind oder so, die machen wir weg. Und dann haben wir hier die Kauflimits, danach ist es absteigend sortiert und hier sehen wir die Namen, also um welche Aktien es sich handelt. Und dann noch ein paar andere Angaben, wie hoch ist die Dividendenrendite, jedenfalls zum Zeitpunkt gewesen, als das hier erstellt wurde. Ist noch nicht so alt, ungefähr 2 Wochen, glaube ich, Dividendenwachstum. Und hier siehst du dann durchschnittliche Kauflimit. Und wenn es hier grün ist, dann ist das Kauflimit im Prinzip schon erreicht. Normalerweise ist es nicht erreicht, logischerweise, weil wenn du kaufst, dann würdest du dein Kauflimit löschen. Aber es gibt hier einige Aktien, und da sind auch einige Mitglieder wahrscheinlich träge und haben immer noch die Kauflimits drin, weil sie vielleicht immer noch nicht entschieden haben zu kaufen oder was auch immer. Und wenn hier das grün ist quasi, weil der Abschlag schon erreicht wurde, also das Kauflimit wurde schon unterschritten durch den aktuellen tatsächlichen Kurs, dann ist es natürlich auch nochmal ein Indikator, dass die Aktie günstig sein könnte, beziehungsweise dass die Aktie, sage ich jetzt mal eher neutral, der Aktienkurs gefallen ist, ne? Und es ist jetzt beispielsweise, lustigerweise hier, bei den ersten beiden der Fall. Das wären dann PepsiCo und LVMH. Andere Aktien, die wahrscheinlich aber auch jeder kennt, dann Johnson & Johnson, McDonald's, ASML zum Beispiel, sind auch stark gefallen. Dann Realty Income, REIT, wir haben prinzipiell auch einige REITs hier drin. Das sind ja auch immer klassische, gute Dividendenzahler, oft wenigstens, sage ich mal, mit relativ hoher Dividende. Und dann hier alles weiter Klassiker. Also sind wenig Namen dabei, die man nicht kennt, würde ich sagen.
Wo man Kunde, nicht Kunde ist, weil viele davon sind einfach im täglichen Leben dabei.
Ja, genau. Also sehr viele dieser Aktien haben auch starke, sind Konsumgüterhersteller, die sehr starke Marken haben. Und allgemein ist es aber so, dass viele dieser Unternehmen eine schwere Phase momentan durchlaufen, ne? Zum einen, weil die Kosten immer höher geworden sind. Also die Inflation hat sowohl auf der Produktionsseite zugeschlagen, über Gehälter, über Rohstoffe etc. Teilweise kommen noch schlechte Ernten dazu oder irgend sowas, wenn man Hershey denkt, die sind bestimmt auch hier irgendwo drin in der Liste. Und dann die hohe Inflation zerrt aber auch an der Kaufkraft der Verbraucher, sprich Konsumenten, ist natürlich auch problematisch. Und dann kommt ja jetzt noch hier der Trump um die Ecke und LVMH beispielsweise muss er dann auch auf die Ledertäschlein und war alles Mögliche, was dann halt so in Europa produziert wird, Wein und so weiter, dann auch 15% normal bezahlen, ist natürlich auch schwierig. Dann gibt's Megatrends oder neue Trends, wie es zum Beispiel bei PepsiCo oder der Megatrend zur gesünderen Ernährung, weniger Zucker und so weiter. Und dann auch noch der Kennedy Junior da, der Gesundheitsminister vom Traum, der sagt, make America healthy again. Und das ist natürlich was, mit dem Unternehmen wie Pepsi zum Beispiel auch erst zurechtkommen müssen.
Müsste aber eigentlich für McDonald's extrem schlecht sein, wenn man es nicht mehr so schaut, wenn man überlegt, was für Riesenportionen dort von McDonald's normalerweise verkauft wurden. Und das ist ja nicht Qualität, sondern bigger is better. Also healthier again wäre nicht unbedingt für jede Aktie gut.
Ja, richtig. Wobei McDonald's, glaube ich, ganz gut läuft momentan oder insgesamt sich sehr gut gehalten hat. Aber es ist prinzipiell immer halt, die haben halt Herausforderungen, dann müssen sie halt entsprechend anpassen. Ich meine, dann macht McDonald's halt mehr Salate und gesetzt oder macht auch die Portionen kleiner oder was weiß ich. McDonald's hat ja auch Probleme gehabt, weil sie teilweise relativ teuer wurden, ne? Das kannst du in ein normales Restaurant schon gehen können. Und das müssen die halt alles, wenn sie ein gutes Management haben, entsprechend dann müssen sie sich anpassen, um halt weiterhin ihre Gewinne zu machen und zu steigern.
McDonald's wäre ja auch schon beinahe ein REIT, weil ich habe eine große Einkommensquelle, von denen sind ja auch Immobilien, die sie eben an French Unternehmer, an Superunternehmer weitergeben. Also ich glaube, deswegen ein großer Punkt, natürlich die Palette, das Angebot von denen, aber ein großer Ertragsbringer sind bei denen auch wahrscheinlich die Immobilien, die sie besitzen, meistens in Premiumlagen.
Ja, richtig. Also das Grundprinzip ist ja natürlich immer noch, und davon sind sie absolut abhängig, dass die Menüs ankommen, ne? Ansonsten verdienen die Franchise-Nehmer nichts, dann können die auch keine Miete im Rahmen von dem Franchising bezahlen. Also McDonald's hat ja umgestellt, die haben ja früher sehr viele Restaurants selbst betrieben, jetzt sind es unter 5%, wenn ich mich richtig erinnere, die sind auch selbst betreiben. Kann man auch im Aktienfinder sehr gut sehen, wie die Umsätze quasi eingebrochen sind und die Margen nach oben gegangen sind, ne? Weil das nicht die Umsätze nicht mehr auf sich selbst bilanziert haben, ins eigene Unternehmen rein. Aber die Margen sind dagegen dann hochgegangen und in Summe dann, Gewinn setzt sich ja zusammen auf Umsatz und Margen. Ne? Umsatz und dann was hängen bleibt, ist der Gewinn, sprich die Margen ist das, was hängen bleibt. Und in Summe dann ist es aber trotzdem noch sehr gut gelaufen. Also Wenn wir jetzt schon so lange drüber reden, dann sage ich das schnell. Dann, also hier sieht man, dass 2013 war das Umsatzhoch erstmal gewesen. Das ist bis heute nicht erreicht mehr. Bis heute nicht mehr erreicht worden. Also vor 12 Jahren war das. Dann gingen die Umsätze nach unten. Wenn du nur das siehst, dann denkst du, oh, oh, da muss ja was richtig passiert sein. Das war wohl nicht mehr in Mode. Aber wenn du dann hier die Umsätze einblendest, dann siehst die Margen, dann siehst du, wie die Margen quasi nach oben gesprungen sind. Und in Summe ist dann wichtig, was da oben steht, quasi der Gewinn, ja. Und dann siehst du, ah, es hat funktioniert. Ganz kurz, der Gewinn ist rückläufig gewesen und dann hier ist er schön gestiegen. Corona etc. Aber in Summe sehr schön gestiegen. Das heißt, McDonald's ist eher eine Aktie, wenn wir mal kurz in die Performance gucken, die siehst du, die läuft doch relativ gut.
Ja, ja, auf lange Sicht, das ist ordentliche Zahlen.
Ja, zu Recht sicherlich auch relativ weit oben hier auf Platz 4 in dem Beispiel, ja, also in der Liste hier. Wollen wir mal anfangen hier mit Pepsi?
Ja, aber bei Pepsi und FOMH hast du gesagt, nimm mal als Bekannte rein und dann kommt der Joker. Ne?
Genau, also geht's los mit Pepsi. Ja. Dividendenrendite, fangen wir mal damit an. Ich glaube, das interessiert den einen oder anderen. Liegt jetzt bei 3,6%. Da kann man fragen, ist das viel oder wenig? Das ist natürlich ein bisschen abhängig von dem, was man erwartet. Aber man kann auch die Frage stellen oder die Antwort liefern mit relativ zur eigenen Aktie. Ist es viel oder wenig? Ne? Also gab es früher mehr oder weniger Dividende? Das kannst du dann hier sehen. Und hier sind die 3,6%. Also das ist hier 3,64% sind sogar. Übrigens gab es schon 4,2% vor kurzem. Das heißt, die Aktie ist wieder gestiegen. Ne? Kurz ist ein sehr zuverlässiger Dividendenzahler hier. Seit wie vielen Jahren steigern sie die Dividende, Ricci? Weißt du das zufällig?
Boah, nee, aber wenn sie bei dir auf der Liste ist und wenn sie weit oben ist, dann schätze ich schon seit einem etwas längeren Zeitraum, 20 Jahre?
53.
Ja, okay, das ist noch ein bisschen mehr.
Seit 53 Jahren steigern die Dividende. Es ist übrigens, seit ich geboren bin, vor kurzem den 53. Geburtstag gefeiert, ja. Also Pepsi, gute Aktie. Was die Dividendenhistorie angeht, ach so, wenn wir schon hier sind, im Mittel steigern sie die Dividende so um die 7%. Ne? Im Schnitt für die letzten 5 Jahre, 10 Jahre war alles 7%. Jetzt ein bisschen langsamer. Das ist gar nicht schlecht. Ne? Das ist gar nicht schlecht für so einen Konsumgüterhersteller.
Und jetzt sieht man wieder, wie stark natürlich Dividende allein betrachtet eins ist. Wenn man einen Kurs mit einbezieht und eben Dividendenrendite rausrechnet, kommen solche Schwankungen raus. Aber ganz klar, dass die Dividende an sich in dem Zeitraum immer wieder gesteigert wurde und über die Zeitraum hinweg, zeigt ja auch, dass das Geschäft grundsätzlich gut funktioniert und man auch Dividenden auszahlen kann. Weil ich gehe jetzt nicht bei PepsiCo davon aus, dass die, wie manche andere Unternehmen, Kredite aufnehmen, um Dividenden zahlen zu können.
Ja, das sehen wir gleich, ob die Dividende durch die Cashflows und Gewinne gedeckt ist. Du hast die persönliche Dividendenrendite angesprochen. Das ist ja dann auch hier quasi, wie die steigen soll, anhand der Analystenschätzung oder Prognosen für die Dividende. Ja. Da wäre es dann, also wenn du jetzt zum Beispiel heute die kaufen würdest, hast du die besagten 3,6% Dividende, die deutlich höher sind. Man sieht es ja auch grafisch hier. Also im Schnitt der Vergangenheit siehst du auch mal, um wie viel höher hier. Also zum Beispiel 0,8% höher als im Schnitt der letzten 5 Jahre. Also das ist schon relativ ordentlich. Und wenn du jetzt die Aktie quasi kaufen würdest, dann würdest du sie behalten. Und dann hättest du hier laut Analysten persönliche Dividendenrendite Anfang 2028 von immer schon 4,2%, ne? Von 3,6 auf 4,2%.
Die Analysten gehen einfach von steigenden Ausschüttungen quasi aus und dementsprechend jetzt gekauft, mehr Ausschüttungen in der Zukunft im Vergleich zum jetzigen Preis, höhere Dividendenrendite. Ja.
Genau, so ist es. Und wenn wir gucken wollen, ob die Dividende weiterhin sicher ist, weil wichtig ist ja auch immer, nur weil es ein Dividendenaristokrat ist, heißt es ja nicht, dass die Dividende in Stein gemeißelt und absolut sicher ist. Ne? Da muss man dann noch eher hier schauen auf die Gewinne und da siehst du ja dann die Dividenden, grüne Fläche, Gewinn und die blauen Balken ist die Dividende. Und was man hier jetzt sieht, ist tatsächlich, dass die Dividenden vom projizierten Gewinn gerade noch so gedeckt ist, bereinigte Gewinn fällt besser aus. Wir haben ja vor allem bei US-Aktien quasi immer 2 Gewinngrößen. Ne? Bereinigte Gewinn ist das, was entschastet ist, ne? Was das Management aber auch immer mit verkündet bei den Quartalszahlen, was ab und zu kritisiert wird als Schönrechnerei, was auf der anderen Seite aber ein klareres Bild zeigen soll, unverfälscht von Einmalgegebenheiten, die mit dem eigentlichen operativen Geschäft nichts zu tun haben. Und den bilanzierten Gewinn, also das Grüne da, nach Rechnungslegungsvorschriften, also es wäre jetzt in dem Fall dann US GAAP. Und der Unterschied zwischen beiden, das sind jetzt Abschreibungen, habe ich mir auch extra aufgeschrieben. Und zwar gab es hier jetzt Abschreibungen auf Energy Drink, Rockstar Energy Drink und Be Cheery. irgendwelche chinesischen Snacks. Wusste ich jetzt auch nicht. Also die haben die jetzt mal abgeschrieben und das ist im Wesentlichen der Unterschied hier. Was mindestens genauso wichtig ist, hier jetzt auch noch der freie Cashflow. Ne? Wenn wir uns den angucken, das sieht man, dass das eine, dass momentan die Dividende nicht gedeckt ist. Das gab es also früher nicht, zum ersten Mal 2022 und jetzt wieder. Und der freie Cashflow, lustigerweise, soll erstmal noch ein bisschen sinken und dann aber wieder richtig stark steigen. Da muss man natürlich auch gucken, hä, was ist denn das? Ne? Warum genau? Und da habe ich jetzt zum Beispiel gesehen, dass wir relativ hohe Investitionen haben, nämlich über Übernahmen. Und welche sind es gewesen? Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Hier, da wurden zwei Unternehmen übernommen im Wert von 1,2 und 2,0 Milliarden. Das eine heißt Siete Foods, noch nie gehört. Und das andere heißt Poppy, genauso wenig gehört. Ja, auf jeden Fall wurden die übernommen. Und es geht natürlich vom freien Cashflow ab. Was du hier siehst, ist aber der operative Cashflow, guck, das sieht natürlich anders aus. Normalerweise, wenn die Investition immer dieselbe Höhe hätte, dann würde es komplett parallel laufen. Und du siehst aber hier, hier geht's hoch und hier geht's runter. Ne? Also der operative Cashflow schon hoch und hier geht er erstmal, soll er erstmal noch runtergehen. Aufs Geschäftsjahr. Und das sind so diese Übernahmen. Käufer, die halt Milliarden kosten.
Hast du eigentlich so einen Blick, wie viel Prozent Pepsi wirklich noch mit Pepsi, also mit Cola macht und wie viel, ja, die haben ja unglaublich viel Snacks, da sind ja ganz stark Larry's, glaube ich, Tortitos, also die haben ganz viele Snackmarken noch. Auch interessant einfach zu sehen, dass eine alte Marke mit einem alten Namen sich unter diesen Namen häufig auch sehr schnell weiterentwickelt und viele auf den ersten Blick gar nicht vielleicht wissen, dass Pepsi nicht unbedingt mit dieser braunen Brühe am meisten Geld verdient vielleicht, sondern viel eher im Energy-Drink-Bereich, im Gesundheitsbereich mit vielleicht gesünderen Ernährungsmitteln oder eben auch im Snack-Bereich, genau das Gegenteil vom vielleicht gesunden.
Ja, genau, also vor allem im Snack-Bereich und das wäre jetzt hier das in Blau, Frito-Lay North America. Also allgemein machen ja über die Hälfte des Umsatzes in Nordamerika und das da unten sind quasi die Getränke in Nordamerika. Also insgesamt der komplette Balken ist der Umsatz. Ne? Vielleicht dazu sagen, das hier sind die Getränke in Nordamerika, die sie verkaufen. Da ist natürlich PepsiCo dabei, also Pepsi dabei. Und das hier sind die ja, Snacks. Und das macht ungefähr fast einen genauso großen Anteil wie die Getränke. Und einen größeren Anteil am Gewinn, das siehst du hier in den Margen. Also dieses blaue Frito-Lay North America hat eine operative Marge von knapp 26, also 25,5%. Ja, genau. Und während die Getränke eine Marge haben, operativ von nur 8,3%. Das heißt, die Snacks sind Pi mal Daumen dreimal profitabler als die Getränke. Und das sind also eine richtige Cash-Cow. Der Rest ist quasi hier international, teilt sich dann auch nochmal auf in Snacks und Getränke. Und prinzipiell ist es so, dass der nordamerikanische Markt, also diese beiden Balken hier, hier sieht man auch nochmal quasi Nordamerika, die beiden zusammen, ja, also die machen 56% des Umsatzes in Nordamerika, dass wir hier eine starke Sättigung haben, auch ein bisschen politischen Gegenwind, habe ich ja vorhin schon gesagt, Make America Healthy Again unter anderem. Und es ist zwar schön, dass da die Cash-Cow voll drinne steckt, aber sie wächst halt nicht mehr, richtig. Allgemein hat Pepsi ja sowieso sehr stark die Preise in der Vergangenheit erhöht, großen Kostendruck gehabt und auf Kosten von Volumen, so ein bisschen wie Zigarettenhersteller tatsächlich. Und also früher jedenfalls. Mittlerweile haben die auch die Zigarettenhersteller den nächsten Evolutionssprung geschafft. Vielleicht nicht alle gleich gut, also Altria nicht so doll, aber Philip Morris zum Beispiel als Primus. Im Ausland läuft es besser, da haben wir stärkere Wachstumsraten. Aber in Nordamerika ist es gerade nicht so doll. Und jetzt natürlich dann die Frage, es ist halt eine Einstiegschance, ja. Also vielleicht nochmal hier die Frage beantworten, ob die Dividenden sicher sind. Wir haben jetzt vielleicht das nicht abschließend beantwortet. Also ich halte die Dividende für sicher. Auch wenn jetzt hier der freie Cashflow momentan die Dividende nicht deckt. Hier. Ich halte für plausibel, dass der freie Cashflow in Bälde wieder, sag's mal so, die Dividende übersteigt, weil das hier eben außergewöhnlich ist aufgrund der Übernahmen von diesen zwei.
Auch wenn ich die beiden Namen nicht kenne, aber wenn ich schon höre, im Getränkemarkt verdient man nicht so viel, im Snackmarkt mehr, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es zwei Snackmarken sind, die zugekauft wurden.
Also insofern, und wir haben gesehen, dass die Dividende relativ hoch ist. Das könnte natürlich auch sein, das ist ein guter Einstiegszeitpunkt. Allgemein ist es hier der Kursverlauf logarithmisch von PepsiCo. Einmal mit Blau, das ist der Total Return. Einmal ohne Blau sieht man auch, dass der im Prinzip langfristig bei PepsiCo der Anteil der Rendite, der Dividende, mein Gott, zu verdanken ist, bei 35, knapp 36% liegt. Also das ist schon ein wesentlicher Renditetreiber hier. Die Dividende, was wir hier aber auch sehen, ist hier den Höchstkurs hatten wir hier im Mai 2023, also für über 2 Jahren. Und seitdem hat jetzt die Aktie ja nicht so dolle performt. Ja. Was wir aber auch sehen, ist hier, jetzt die Quartalszahlen sind nicht schlecht ausgefallen. Das könnte jetzt sozusagen der Turnaround sein, der Anfang der Besserung. Und seitdem ist jetzt die Aktie ja immerhin so um gut, hat sich um gut 15% zugelegt vom Tief.
Vielleicht musst du deine persönliche Meinung, wenn du solche Werte anschaust, geh mal ein bisschen wieder raus vom Zeitraum, wie wir es gerade eben gesehen haben. Wie würdest du, oder wann, ab wann ist eine Aktie für dich so ein Turnaround-Kandidat? Weil klar, es gibt immer wieder mal Punkte, ja, man hat es überschritten, gehst du einfach rein charttechnisch und sagst, hey, wir haben alte Höchststände im kurz-mittelfristigen Bereich wieder erreicht, gehst du einfach auf Nachrichtenlage oder ab wann würdest du sagen, weil klar, am liebsten wird man natürlich hier ganz unten einsteigen, aber kein Mensch weiß, wo der Markt weiter hingeht. Aber ab wann glaubst du, ja, das Tal der Tränen ist durchschnitten? Nach welchen Kriterien beobachtest du für dich sowas persönlich?
Also ich mache das Ganze natürlich fundamental, nicht charttechnisch. Das heißt, ich gucke mir ja erstmal das ganze Ding an, ob es sich um einen Qualitätstitel handelt und dann gucke ich. Meistens siehst du dann, dass ja langfristig die Gewinne steigen. Dann siehst du aber hier irgendwie, so wie bei PepsiCo, hier so eine unhübsche Delle in der aktuellen Zeit. Und dann musst du erst mal, dann gucke ich mir auch die Nachrichten an. Dann will ich wissen, woran das liegt. Und dann möchte ich einen Eindruck haben, ob das Geschäftsmodell an sich bedroht ist oder ob das eher so global galaktische schlechte Strömungen sind, die überwunden werden können durch ein gutes Management. Und was halt, oder teilweise ist ja auch einfach Shit Happens, ja. Denke jetzt zum Beispiel an Novo Nordisk. Jetzt haben, wo Eli Lilly jetzt ja bessere Studien veröffentlicht hat und dann kommt auch wieder politischer Druck dazu und so weiter. Dann kommt, oft ist es ja auch so, kennen wir ja vom Alltag. Wenn du schon mit dem falschen Fuß aufstehst, dann stolperst du durch den ganzen Tag so ungefähr. Und das ist da oft nicht unähnlich. Und dann fällt der Aktienkurs. Und wenn ich der Meinung bin, dass das hier zeitlich begrenzte Probleme sind, die irgendwann wieder in den Griff kriegen, und dann gucke ich mir halt die Bewertung an, das werden wir dann auch gleich sehen, und dann denke ich, die ist günstig, dann kaufe ich teilweise. Dann greife ich teilweise ins fallende Messer rein. Ja? Also ich kaufe schon in den fallenden Kurs rein, aber dann so gestaffelt. Na? So, dann kaufe ich so in Tranchen. Genau. Und ziehe dann auch regelmäßig da bei YouTube dann Kritik auf mich. Ich sage, oh, wie kannst du nur da fallendes Messer und so, weil das halt die charttechnische Denke. Aber wenn ich schon sage, ja, die ist doch fundamental, jetzt schon wirklich günstig bewertet. Na klar. Können jetzt warten, bis da irgendeine 50-Tages-Linie oder so wieder überschritten ist. Aber ist halt nicht mein Ansatz, weil ich bin ja auch langfristig, ich will ja auch langfristig investieren, ja.
Also suchst du wirklich Gründe aus, warum diese Nase nach unten hier eingebrochen ist. Du guckst dann, ist es wirklich so schlimm, wie es der Markt momentan darstellt am Preis? Und wenn du sagst, ja, es ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm und es ist vor allem nichts, wo langfristig im Geschäftsmodell nagen wird, dann traust du dich, die erste Tranche auch ins fallende Messer zu werfen, die zweite, die dritte, und du kaufst halt in den fallenden Kurs rein, du kaufst vielleicht am Tiefpunkt, kaufst aber vielleicht auch noch beim Anstieg weiterhin nach, bis du deine Positionsgröße erreicht hast.
Ja, richtig. So im Großen und Ganzen kannst du das sagen. Und die Bewertung spielt natürlich eine Rolle, haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber kommt ja noch. Können wir dann bei Pepsi machen. Logischerweise sind wir gerade dabei. Also wenn du hast ja hier, die Bewertung macht man ja normalerweise, aber ganz klassisch am Verlauf des KGVs beispielsweise oder Kurs-Cashflow-Verhältnis oder Kurs-Umsatz-Verhältnis. Hier sehen wir jetzt das KGV, wie sich das so entwickelt hat im Zeitverlauf. Und man sieht natürlich, dass es schwankt, wie bei jeder Aktie. Pepsi gab mal Zeiten, da waren die richtig relativ teuer im Vergleich zu aktuell. Da hatten einen KGV von bis zu 28. Ja. Aktuell sind wir bei unter 20, sind wir bei 19,2. Als sie ganz unten war hier, da war sie sogar bei unter 17 oder so 16,5. Ja. Das war ganz unten. Momentan sind wir hier und was man auch sieht ist, die Analysten schätzen ja die Prognosen diese prognostizierte oder die zukünftige Kursentwicklung so rum. Und wenn die weiter steigt, dann sieht man hier, wie das KGV fällt, immer berechnet auf dem aktuellen Kurs. So ähnlich wie die persönliche Dividendenrendite, die sich entwickelt, die steigt. Und hier würde das KGV dann sinken. Und wenn es dann entsprechend so kommt, ist es natürlich schon attraktiv, ja. Weil nehmen wir jetzt mal an, du würdest hier einsteigen. Dann wäre das Erste, du bist deutlich unter dem Schnitt, das ist in dem Fall der 10-Jahres-Schnitt, zum Zuge gekommen. Das heißt, du hast quasi historisch günstig gekauft, gemessen am KGV. Also das wäre die erste Aussage aus dem Chart. Und die zweite Aussage wäre im Prinzip, jetzt behältst du die Aktie und PepsiCo steigert den Gewinn. Und das heißt, dein Einstiegs-KGV sinkt quasi immer weiter, ja. Und dann kannst du quasi damit rechnen, wenn es so kommt, dass der Aktienkurs steigt, weil der Markt lässt ja nicht zu, dass die Aktie irgendwann mit einem KGV tendenziell gegen Null bewertet wird. Ne? Das heißt, dann würde der Aktienkurs steigen. Und jetzt ist natürlich dann noch wichtig, darüber hinaus, dass man eine Vorstellung hat, wie hoch das Renditepotenzial ist, wenn du jetzt die Aktie kaufst. Ne? Und das siehst du hier jetzt nicht. Du siehst jetzt quasi nur, es ist günstig, teuer und ist es vielversprechend. Genau. Und das kannst du dann hier wenigstens eine Idee kriegen. Hier muss ich auch mal dazu sagen, hey, das ist eine Schätzung, ja. Das ist eine Schätzung, das sind Annahmen dahinter. Die Annahmen müssen natürlich transparent sein, zum einen. Zum anderen muss man sich damit wohlfühlen, ja. Da sagt, ja, okay, mit den Annahmen gehe ich. Das heißt, jeder, der das jetzt quasi macht und der es dann irgendwie anpasst, der kriegt dann ein bisschen was anderes raus, gegebenenfalls. Ne? Das ist halt einfach so. Aber es sollte dir halt eine Idee geben. Ne? Und wie bei jedem Modell oder was, da hast du ja erstmal die Standards, die Standardeinstellungen, damit du irgendwas hast, damit du irgendwas siehst. Ja, so Standardeinstellungen, die hoffentlich in gewisser Anzahl der Fälle oder meistens schon irgendwas Vernünftiges rausspucken. Und in dem Fall geht man auch auf 10 Jahre, da guckt man einfach so, okay, PepsiCo war im 10-Jahres-Schnitt hier mit einem 22er KGV bewertet. Aktuell sind wir bei 19,2, wenn es ein 22er ist. Und KGV, und das ist dann nehmen wir mal das als Grundlage des fairen Werts, 22er KGV. Und wir wissen ja, wie viel Gewinn PepsiCo gerade macht. Ja, aktuell auf die Aktie hier ist sie fast 8 Dollar. Dann multiplizierst du eben die 22 mal 8. Und kommt dann auf so einen fairen Wert. Ne? Das heißt, eigentlich müsste die PepsiCo-Aktie 175 Dollar kosten, wenn sie jetzt auch ein KGV hätte von 22,2. Hat aber nur ein KGV von 19,2 aktuell. Ja? Und das sieht man schon, dass er auch günstiger ist, haben wir vorhin schon gesehen. Und jetzt haben wir hier eine Differenz. Momentan ist der Kurs 150, der Aktienkurs 175 wäre der faire Wert. Also man sieht hier dann, dass sie unterbewertet. Und noch interessanter wird es da nicht zu mal rein. Ich erkläre das jetzt nur einmal so relativ genau, bei den anderen Aktien machen wir das dann schneller. Und dann kannst du hier quasi, hast du hier auch noch den zukünftigen fairen Wert, basierend auf den Analystenschätzungen, also das da, ne, sind die Analystenschätzungen. Und dann kannst du das ja auch mit 22 multiplizieren, den Gewinn von da. Und dann kriegst du hier entgehen wir nicht, das sind kaum noch Analysten, wir gehen bis hierhin. Dann hättest du hier quasi einen fairen Wert von 200 Dollar, ja, in 2 und einem Vierteljahr so ungefähr, hättest du so einen Wert, also die PepsiCo-Aktie sollte mehr wert sein, höherer fairer Wert, weil der Gewinn steigt, ja, dann steigt auch der Wert der Aktie als kleiner Anteil vom Unternehmen und dann hättest du, das wäre dann quasi das Renditepotenzial und dann wäre das jährlich 15,9% oder insgesamt 41,6% bis eben hier zu dem Stichtag 31.12. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, wir haben ja hier die Wachstumsraten, die zukünftigen prognostizierten. Ja? Und erstens haben wir momentan ein schlechtes Jahr. Also aufs laufende Geschäftsjahr wird ein Rückgang erwartet, leichter beim Gewinn. Und wenn ich jetzt dann vergleiche, wie soll es in den nächsten 2 Jahre laufen, dann sehe ich hier plus 6% Gewinnwachstum. Wenn ich gucke, wie lief es in der Vergangenheit, dann sehe ich aber mehr. Dann sehe ich teilweise doppelt so viel hier, 2023. 2021 und da hier, ja, um die 6% auch ein bisschen mehr. Das heißt, wir haben eine Gewinnverlangsamung, die prognostiziert ist. Das heißt, ich könnte hier mit gutem Gewissen eigentlich den fairen Wert nach unten korrigieren, weil ich sage, dieses KGV von früher oder vielleicht ist vielleicht ein bisschen zu hoch im Vergleich zur Zukunft.
Weil einfach der Gewinn wahrscheinlich nicht mehr ganz so hoch ausfallen wird in der Vergangenheit.
Ich drücke es einfacher aus. Der Markt wird Pepsi in der Zukunft vielleicht eher günstiger bewerten, mit einem niedrigeren KGV, weil das Gewinnwachstum rückläufig ist. Ja, dann kannst du das nach unten korrigieren, dann machst du zum Beispiel eine 20 draus und dann ist der faire Wert jetzt nicht mehr bei 200, sondern noch bei 180 Dollar zum Stichtag. Und dann hast du jetzt noch eine Renditeerwartung von 11% jährlich, beziehungsweise hier knapp 30%, was ja immer noch gut wäre, ja, sehr gut eigentlich, für so einen relativ langweiligen Konsumgüterhersteller. Und das wäre jetzt eher so eine Bewertung, mit der ich mich jetzt anfreunden könnte.
Was ich jetzt interessant finde, kannst du mal etwas langfristiger das Ganze anzeigen, gerade diese zwei Zahlen, den aktuellen Preis und eben die Bewertung, in welchem Zeitraum bis wohin, genau wie weit zurück kannst du sowas anzeigen? Weil oben gibst du ja ganz großmundig an, 10, 5.
Ab dem Zeitpunkt, an dem PepsiCo den bereinigten Gewinn ausgewiesen hat, 2005.
Aber jetzt sieht man immer wieder mal, es gab immer wieder mal Phasen, wo ganz klar der Preis über dem fairen Wert lag. Ist es auch vielleicht für dich so ein Punkt, wo du sagen kannst, du hast jetzt ganz viel analysiert, aber wenn man dieses Chart sich angucken würde und einfach nur Aktien sucht, wo der faire Wert momentan unter dem Aktienkurs liegt, weil sonst der Aktienkurs immer drüber lag, und dann mal zu schauen, warum ist das so der Fall und dann eventuell einen Einstieg zu finden?
Ja klar, also das ist ja hier, deshalb zeigen wir das ja auch hier oben. Hier hast du quasi so indikativ, sage ich mal, auch immer auf dem 10-Jahres-Schnitt basierend, so den fairen Wert mal out of the box ausgerechnet, anhand von unterschiedlichen Multiples, also Bewertungsmaßstäben, ne? Faire Wert bereinigt, nehmen wir hier gerade auch bilanzierten Gewinn, operativer Cashflow, Umsatz und Dividende auch. Ist die Dividende außergewöhnlich hoch oder niedrig, kannst du dann auch quasi sagen, die Aktie ist günstig oder teuer. Und danach kannst du dann entsprechend auch filtern. Aber du musst halt immer gucken, damit das Ganze Sinn macht, muss es halt eine Qualitätsaktie sein, beziehungsweise muss halt das da, die Gewinnentwicklung relativ stabil und zuverlässig sein. Ansonsten ist es zu riskant und zu wenig aussagekräftig.
Lass uns mal im Vergleich dazu die LVMH anschauen. Du hast ja schon gesagt, nicht ganz so ausführlich vielleicht, aber ich finde es gut, dass du mal grundsätzlich deine Herangehensweise gezeigt hast, um zu verstehen, wenn du jetzt drei Aktien hast, du hast halt nur Geld für eine, wie gehst du vor, um sich für einen zu entscheiden? Wahrscheinlich unter anderem einfach, welches Potenzial nach dieser Analyse steckt in welcher Position drin. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, um zu entscheiden, eins, zwei oder drei, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht, das kennt eh keiner mehr, angeht. Wer das kennt, bitte einfach unten, hallo, zuschreiben und beschreiben, welche Fernsehserie das kommt. Vielen Dank. Da fühlen sich zwei alte weiße Männer nicht mehr ganz so alt. Danke sehr.
Bin ich immer mitgesprungen vom Fernseher. Damals noch schwarz-weiß, gell, Richie? So. Genau. Also ich habe jetzt mal LVMH auf den Bildschirm geholt und weil wir ja gerade hier bei den Bewertungen waren und hier siehst du auch indikativ zum Beispiel bei LVMH, alles ist in grün und Minus. Minus sind quasi immer Abschläge zum fairen Wert. Ja? Also ist hier 24% günstiger anhand des Cashflows also unliegt es unter dem fairen Wert der aktuelle Kurs. Also das siehst du indikativ quasi auch hier ein in Anführungszeichen Schnäppchen. Und hier, was die Dividende angeht, siehst du auch hier, haben wir jetzt seit 31 Jahren die Dividende nicht gesenkt. Im Vergleich zu PepsiCo haben wir im Quartal im Prinzip das doppelte Dividendenwachstum in der Vergangenheit gehabt. Ne? PepsiCo war 7,5% ungefähr und hier sind es 15,5%.
Also kann man sagen, das Geschäftsmodell von LVMH läuft aktuell einfach insgesamt besser, wirft mehr ab als das Modell von Pepsi.
Ja, früher. Lustigerweise gehen wir davon aus jetzt, dass dieses Geschäftsjahr die Dividende nicht angehoben wird. Und während bei PepsiCo die immer noch steigen soll, ist natürlich auch so ein bisschen kulturelle Frage, ne? PepsiCo als Dividendenaristokrat wird alle Hebel in Bewegung setzen, das Management, um die Dividende weiter zu erhöhen, diesen Dividendenstatus zu behalten. Das ist LVMH wahrscheinlich dem Management ziemlich egal. Auf jeden Fall liegt es ihm sicherlich nicht so am Herzen. Wenn du die Ausschüttungsquoten nämlich zum Beispiel anguckst, dann siehst du, dass die bei LVMH niedriger sind als bei Pepsi. Und Pepsi erhöht und LVMH erhöht nicht. Ja, jetzt haben wir uns schon vorgearbeitet. Jetzt sind wir hier auch schon bei der Dividende. 2,7% im Vergleich zu 3,6. Und gucken wir uns gleich mal hier an. Ist noch Pepsi. Jetzt ist LVMH. Bei LVMH ist relativ wild, ne? Also die Ausschläge sind relativ heftig, was so die Dividende angeht. Da gab es mal hier unter 1%, 2021 Spätjahr und dann hier jetzt fast 3%, ne? Also mal hier 200% mehr Dividende quasi, hat sich verdreifacht innerhalb noch relativ kurzen Zeitraums. Hat natürlich damit zu tun, Richie weiß es schon, mit was es zu tun hat. Das Höchstkurs war bei um die 900 Dollar, Euro. Hier 901,10 Euro war wahrscheinlich der Höchstkurs gewesen. Und danach, und das war wann? Das war 2023, also vor ja, knapp 2,5 Jahren ist das gewesen. Und jetzt hat die Aktie dann fast die Hälfte an Wert verloren. Also schon heftig, ne?
Die Frage, an was liegt's? Ja, du hast ja vorher immer gesagt, du schaust dir noch an, wenn so starke Abschläge da sind, wie kann man die erkennen? Einmal natürlich, ja, Zölle, alles, was in den USA importiert wird, zahlt ja nicht LVMH drauf, aber die Kunden müssen mehr zahlen und kaufen, deswegen eben einfach weniger von den Produkten. Das wird wahrscheinlich ein Punkt sein, also dass wir vielleicht Anfang des Jahres weniger Exporte nach den USA sehen. Das wäre ein Grund, den ich mir vorstellen könnte. Was gab es denn sonst noch?
Die bauen auch eine neue Fabrik in Texas, deshalb.
Ah, okay, dass sie einfach nicht mehr exportieren müssen.
Mhm, um den Zoll zu umgehen. Das ist genau das, was, das ist ja genau das, was der Trump will, ne? Funktioniert, ne? Der Markt muss nur groß genug sein in Amerika und dann funktioniert das wenigstens teilweise. Und dann kommen die Unternehmen tatsächlich. Richtig. Also, gehen wir mal hier in die Region. Also, USA haben wir quasi, ne? Das wäre das Blaue da. United States ist die zweitwichtigste Region. Eigentlich ist das wichtigste Land, kann man sagen, weil ansonsten Asia ist ja kein Land, das ist eine Region. Aber in Asia steckt vor allem China drin, ne? Weil Japan ist nochmal extra ausgewiesen, ist auch wichtig. Aber hier ist vor allem China. Und China ist auch problematisch. Auch da ist die Nachfrage allgemein, das ist jetzt nicht nur nach Luxus, sondern allgemein ist auch relativ schwach. China macht ja schon länger Probleme. Beim Immobiliensektor, das wissen wir ja beispielsweise, dass die Immobilienblase da ja, geplatzt ist. Und da teilweise ganze Städte gesprengt werden, ne? mit Rohbauten. Da gibt es lustige Videos auf X und so weiter, die man sich da angucken kann. Und teilweise ist es aber auch tatsächlich so, das hat natürlich mit der politischen Großwetterlage zu tun, dass die Chinesen auch ein neues Selbstbewusstsein haben. Deutsche Automobilhersteller können da sicherlich auch ein Liedchen von singen. Und das heißt, während es früher so gewesen ist, ich denke, vor 10 Jahren war das sicherlich noch so, dass man sich gerne geschmückt hat als aufsteigender chinesischer Bürger mit westlichen Marken, dass westliche Marken an Strahlkraft verlieren und man hier lokalpatriotisch dann noch wenigstens teilweise eher auf eigene Marken umschwenkt. Und das ist natürlich dann auch problematisch für LVMH. Dann gab es noch so zwischendrin so, sag ich mal, kleinere Probleme mit Wechselkursen. Japanische Yen, kann ich mich erinnern, zu niedrig war, dass ganz viele Chinesen dann nach Japan getigert sind, auch als Touristen, und sich dann da eingedeckt haben. Da waren die Margen aber deutlich niedriger für LVMH. Also dann haben sie da die Handtaschen gekauft. Das sind jetzt so Mikroprobleme, sage ich mal. Ja.
Man sieht ja hier seit Dezember 2020, als noch dort die Umsätze in Japan, Entschuldigung, in China-Asien bei 34,4% lagen, dass es da schon wieder ein Stück weit zurückgekommen ist. Also es spiegelt ja genau das wieder, was du gerade gesagt hast, dass der asiatische Markt einfach weniger an der Relevanz hat und der stückchenweise zurückläuft jetzt einfach.
Ja, richtig. Aber genau, man sieht aber auch schon, dass es schon relativ weit, dass es schon fortgeschritten ist und dass es ein Prozess ist. Und das ist natürlich auch wieder eine Chance. Das heißt, vieles pendelt sich auch ein. Das heißt, ist ja jetzt nicht so, dass die Chinesen irgendwann überhaupt nichts mehr kaufen werden von LVMH oder so sagen, so kostet eine westliche Marke oder sowas, bloß nicht. Hoffen wir mal. Das heißt, irgendwann pendelt sich es hoffentlich wieder ein und das Management reagiert dann auch entsprechend und irgendwann gibt es dann hoffentlich wieder Wachstum in den Vereinigten Staaten. Dann irgendwann ist es die Zollproblematik kein Thema, weil man eben dort produziert oder vielleicht wird auch mal irgendwann die Zölle wieder gesenkt. Und in anderen Ländern haben wir dann hoffentlich wieder mehr Wachstum, auch allgemein, und dann wieder Aktienkurs anziehen, so ungefähr. Ne? Das wäre natürlich so die Hoffnung.
Und ich finde auch wichtig, hier zu sehen, mal das prozentuale und das realen Zahlen mal vergleichen. Ja, 2020 sah es prozentual mit 34,4% top aus in China, aber real sind wir heute mit wesentlich mehr Anteilen in China dort unterwegs, als wir es 2020 waren. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass man einfach diese beiden Zahlen auch mal getrennt voneinander betrachtet, dass es gar nicht mal so schlecht läuft, sondern es läuft nicht mehr ganz so gut. Und das ist ja immer eine andere Aussage, glaube ich.
Ja, richtig. Also wir haben ja nach wie vor, wenn wir uns nur auf Asia konzentrieren, hier war halt richtig gutes Wachstum, ne? Hier war halt richtig gutes Wachstum. Und jetzt haben wir halt aus den genannten Gründen quasi jetzt mal eine Korrektur. Aber der Balken wird nicht verschwinden, ne?
Okay, wir haben also rückgängige Märkte in Asien, vor allem China. Wir haben Zollpolitik USA und bis dort das Werk gebaut ist, kostet es erstmal Geld und bringt keins. Danach kann da wieder Umsatz zurückkommen. Sind das die beiden großen Gründe, dass wir fast 40% vom Höchststand eingebrochen sind?
Der dritte Grund könnte natürlich was mit der Bewertung zu tun haben, ne? Können wir uns das dann auch gleich angucken. Wenn wir vielleicht noch schauen, also wir haben eigentlich im Prinzip, das ist schnell gesagt, und die Dividende halte ich für sicher, guck mal. Da ist noch Luft drin. Es ist zwar, man sieht zwar hier die Problematik, vor allem anhand des bilanzierten Gewinns, sieht man schon, dass es problematisch ist, aber es ist noch gedeckt. Und ich glaube, dass das Management jetzt erstmal die Dividende einfach konstant hält, so lange, bis wir wieder hier steigende Gewinne sehen. Und was die Bewertung angeht, ist jetzt egal, ob ich hier den bilanzierten oder den bereinigten Gewinn nehme. Das sieht man auch hier. Das ist natürlich Corona gewesen. Da ist der Gewinn mal relativ, war er relativ niedrig. Und deshalb ist dann das KGV angesprungen. Das kann man sich quasi wegdenken, ja. Und dann sehen wir ja immer diese so Art Wellenform, ne? Immer so wellenmäßige Bewertung quasi in den letzten Jahren. Da geht das KGV, stößt dann auf 30, teilweise bis hier zu 35. Und dann geht es wieder runter, so bis so hier an die 20 ran. Und da sind wir momentan wieder ungefähr jetzt. Gut, das ist 22,1. Wir sehen hier, was wir hier sehen, das ist, dass wir erstmal noch, das ist ja quasi hier von hier abgeleitet, dass wir erstmal aufs laufende Geschäft, so ähnlich wie bei PepsiCo, noch ein bisschen Zeit brauchen, laut Analysten, wo wir noch eine Durststrecke haben. Und insofern hier würde das KGV sogar noch leicht sich erhöhen. Und dann soll es aber wieder sinken, wenn man wieder quasi auf dem Weg der Besserung ist, ne?
Immer auf den jetzigen Kurs, wenn man jetzt einsteigen würde, würde KGV sinken. Wir wissen ja nicht, wie die Preise. Aber genau das ist ja, du möchtest ja eine Durststrecke suchen, wo du schon das Ende findest oder absehbar ist, du aber halt noch einsteigst, solange die Durststrecke noch anhält.
Das Problem ist natürlich, wenn du siehst, dass es absehbar ist, hat es der Markt schon längst gesehen. Und dann ist die Aktienkurs schon angesprungen, weil er es vorweggenommen hat. Du siehst jetzt auch, wie stark Pepsi, ich glaube 15-17% sind die jetzt angesprungen, ne? Vom Tief. Das geht dann ganz schnell. Und gerade bei so einem Konsumgüterhersteller oder sowas oder hier so Markenartikler, die sind ja eigentlich tendenziell weniger volatil, die Aktien. Und dass du dann da mal 15, 17 oder 20% Rendite machst, Kursgewinne innerhalb von wenigen Wochen, das passiert selten, ne? Naja, okay, gucken wir mal. Das hier wäre dann wieder quasi der faire Wert, ne? Und hast du jetzt hier ein KGV aktuell von den 22, Schnitt wäre 25, also das wäre jetzt über PepsiCo drüber, ne? Bei PepsiCo waren es, glaube ich, 22 gewesen hier, also wenn auch 20 korrigiert haben. Man sieht aber auch hier, warum. Also ich zoome mal hier ein bisschen näher rein. Man sieht, also das Erste, was man sieht, ist im Vergleich zu PepsiCo, dass wir jetzt zwei schlechte Jahre hatten. Bei PepsiCo war es nur eins. Abgesehen davon haben wir einen zweistelligen Gewinnrückgang für zwei Jahre hintereinander. Das ist natürlich sehr unschön. Was man aber auch sehen kann, das ist, dass allgemein das Wachstum höher ausfällt. Also wir haben hier relativ viel zweistelliges Wachstum. In der Vergangenheit hatten wir es die ganze Zeit, dann kam Corona, dann kam eine Riesenaufholphase mit 106% Wachstum, was natürlich dem Rückgang von über einem Drittel beim Gewinn im Vorjahr geschuldet war. Dann haben wir immer noch ein tolles Jahr gehabt und ein gutes Jahr. Erst zwei schlechte Jahre und jetzt kommt quasi das Entscheidende, ob man glaubt, dass LVMH das alles wieder in den Griff kriegt. Ja? Wenn du es nicht glaubst, ist die Aktie für dich eh nicht interessant. Wenn du es glaubst, dann ist es das, was passieren könnte, was hier die Analysten vorhersagen, nämlich hier wieder Wachstum im zweistelligen Bereich, so um die 11% pro Jahr. Und deshalb, nur deshalb, kannst du dann auch damit gehen und sagen, okay, ich kann einen fairen Wert auch mit einem höheren KGV berechnen. Ne? Weil ich glaube, dass das passieren wird. Und dann hast du bei Pepsi mittleres einstelliges Wachstum und hier hast du ein zweistelliges Wachstum. Ne? Also insofern, und dann hätte man hier jetzt aktuell einen fairen Wert von 540 Euro. Die Aktie kostet 485. Also wäre jetzt schon eine Unterbewertung, dann hättest du hier wieder dein Renditepotenzial. Natürlich immer ohne Kaufempfehlung und ohne Gewähr. Und das wären jetzt hier dann aufs Jahr 17% knapp, beziehungsweise hier zum Stichtag Ende 2027 von 44% Dividende natürlich inkludiert hier.
Und natürlich auch wieder reinvestiert. Das muss man, glaube ich, auch verstehen. Das machen, wenn wir die Zahlen von dir sehen und wenn du sagst, Dividende ist bei Pepsi 34% des Kursgewinns gewesen, dann muss die auch jedes Mal reinvestiert werden, damit es dazu kommt, dass du Art Zinseszinseffekte hältst.
Das ist ohne Reinvestition.
Ohne Reinvestition? Okay. Weil dann wärst du nochmal sogar lange Frist, kommt da richtig was drauf.
Du verkonsumierst das quasi, ne?
Das wäre natürlich interessant, gerade auf Pepsi.
Du bezahlst erst den Staat, die Abgeltungssteuer, damit er weiterhin umverteilen kann. Und den Rest, den er dir lässt, den kannst du verkonsumieren.
Wenn man interessant wäre, die Rechnung man macht, gerade bei Pepsi, was sind 34%, was auf lange Sicht werden würde bei einer Reinvestition davon. Ich glaube, da wird es noch richtig, klar, der Schneeball rollt dann immer schneller und schlägt dann noch mehr zu.
Es gibt ja einige Broker, bei denen kannst du einfach einen Klick setzen, irgendwo eine Auswahl und sagen, reinvestier mir. Automatisch. Das finde ich richtig, richtig stark. Geht nicht bei jedem, bei einigen gibt es, das finde ich super. Habe ich bei mir auch aktiviert.
Jetzt bin ich gespannt. Du hast nämlich gesagt, eine dritte Aktie, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Du hast vorhin einen Namen genannt. Ich habe es noch nie gehört.
Aber hier finden wir sie schon. Ich muss mal hier. Also, du hast mir eben vorhin gesagt, den kennst du selber gar nicht. Das wäre die, Wolters Kluwer. Schande, dass du das nicht kennst. Die ist gar nicht so klein hier, also aus Niederlande, mit der also 90 Grad gedrehte Flagge von Frankreich. Marktkapitalisierung von knapp 27 Milliarden Euro, immerhin, also nicht so klein. Also, ich erkläre dir jetzt, was die machen. Wolters Kluwer ist ein Verlag. Und das klingt jetzt erstmal nicht so super sexy, aber die haben sich fast vollständig digitalisiert. Die machen also mit Print nur noch ungefähr, glaube ich, 5% vom Umsatz oder so. Und der ganze Rest ist quasi digital. Also die sind im Prinzip eine Softwarefirma geworden. Und ich mache, ungelogen, seit 2004 meine persönliche Steuererklärung. Habe zwischendurch auch sogar die vom Aktienfinder gemacht, als es noch ein Einzelunternehmen war. Und Umsatzsteuervorerklärung und so weiter mit Software von denen, von Wolters Kluwer. Steuersparerklärung heißt das Ding. Keine Werbung. Ich komme mal gut damit zurecht, weil ich es halt kenne. Und den ihrer Schwerpunkt ist also Steuern, Compliance, also ganze Rechtsgeschichte und allgemein auch Jura, also Recht. Also alles, was quasi unsexy ist, aber notwendig ist. Also notwendiges Übel, sagen wir mal. Ja? Das machen die. Und machen sie aus meiner Erfahrung relativ gut. Und ich denke auch aus Erfahrung von vielen Aktionären machen sie das relativ gut. Wenn du mal hier die Performance guckst, haben wir hier die erfolgreichste aller drei Aktien von der Rendite her. Also hier bezüglich Kursgewinner. Man sieht aber auch, dass die jetzt schön zurückgekommen sind im letzten halben Jahr. Und die Aktie hier, man sieht es auch indikativ wieder bei den Bewertungen, die ist jetzt nicht so unterbewertet wie die anderen scheinbar, ne? Ist eher so, einige Indikatoren schlagen an, bisschen auf Unterbewertung, andere sagen, es ist überbewertet, aber hält sich so relativ die Waage. Wenn du jetzt mal anschaust, wir gehen ganz kurz in die Dividende, vielleicht als erstes, ja, weil darum geht es ja, es ist eine Dividendenaktie, hier, Wolters Kluwer, hier ist eine Dividendenaktie. Die Dividendenrendite mit 2,1% ist jetzt nicht so, boah, ist das aber viel, ne? Aber jetzt können wir wieder hier die persönliche Dividendenrendite und das Dividendenwachstum jetzt auch mal nochmal reinholen. Und dann siehst du, dann haben wir hier quasi ein ähnliches Wachstum, vielleicht ein Ticken weniger als bei LVMH, aber immer noch dynamisch. Zwischen 13 und 15% irgendwo im Jahr. Und im Gegensatz zu den beiden anderen haben wir jetzt auch ein Dividendenwachstum prognostiziert von 11%. Das ist der große Unterschied zwischen LVMH und PepsiCo, dass bei Wolters Kluwer hier das Geschäft läuft. Also hier haben wir keinen Rückgang oder irgendwas. Ne? Das heißt, es läuft nach wie vor. Es gibt hier keine operativen Probleme. Ich sehe sie so zumindest nicht. Und was aber wir sehen, ist, dass wir hier bei der Performance, vor allem kurzfristig, wenn man Year-to-Date macht, dass die Aktie schön runtergekommen ist. Hier. Die hat also mindestens so stark wie LVMH. Weil wir gar nicht mal gucken hier. LVMH, vielleicht noch mehr verloren als LVMH. Also mehr als PepsiCo auf jeden Fall. Ah, hält sich so ziemlich die Waage. Also wir sind beide schlecht gelaufen dieses Jahr. Wolters Kluwer sogar noch ein bisschen schlechter.
So, bei der LVMH hast du ja vorher so die eine oder andere Vermutung angestellt, an was es liegen kann. Wolters Kluwer, jetzt habe ich es erstmal selber ausgesprochen. Hast du da auch eine Erklärung in den Nachrichtenlagen entdecken können? Oder einfach, ja, ist halt extrem gut gelaufen, Gewinnmitnahme und jetzt stabilisiert sich? Oder gibt es auch mehr als so dieses typische?
Also ja, wir haben hier, das Geschäft läuft gut. Wir haben keine Gewinnverlangsamung. Es gibt keine schlechten Nachrichten. Das habe ich erst vor dem Video wieder geguckt. Das haben sie einen Preis gewonnen für ihre KI, für ihren Einsatz, Integration von künstlicher Intelligenz in ihre Software. Also aus meiner Sicht läuft's. Das Problem ist, vermute ich, die Aktie war einfach so teuer. Also kann man hier bilanzierte bereinigte Gewinne. Also man sieht hier, wie der quasi das KGV immer mehr gestiegen ist, weil natürlich der Markt ja mitgekriegt hat, dass dieses Unternehmen sich transformiert vom klassischen Verlag zu einer Softwarefirma. Die machen mittlerweile über 80% der Umsätze. Ich habe es mir ja aufgeschrieben. 82% der Umsätze sind wiederkehrend. Ja, also Subscription-Modell. Das ist also kein, ist halt quasi, ja, ist eine Software-Schmiede. Und man sieht hier, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bis auf 34 gestiegen ist. Und 2016 war es bei 15, 14. Ja, also hier eine absolute KGV-Expansion. Und jetzt, wenn man kurz den bilanzbereinigten Gewinn, das sieht man hier nochmal, wenn man den bereinigten Gewinn nimmt, dann sieht man, also sieht man erstmal hier die Korrektur. Zurück ungefähr zum 10-Jahres-Schnitt beim bilanziert ist auch ungefähr, ja. Also der hat jetzt quasi die Überbewertung abgebaut. Relativ dramatisch, ohne dass ich externe Gründe erkennen konnte. Ich habe dann schon, ich habe ja auch mal auf unserem YouTube-Kanal analysiert, dann kam dann jemand um die Ecke und meint, ja, Wolters Kluwer wird als KI-Verlierer gehandelt, ja. Das ist, sehe ich aber nicht. Also wäre natürlich schön, wenn die KI meine komplette Steuererklärung macht, einfach so.
Aber nicht fürs deutsche Steuerrecht. Ich glaube, da wird die KI an ihre Grenzen aktuell noch stoßen, befürchte ich einfach.
Ja, nicht nur das, aber auch, ich meine, dass du einfach in ChatGPT eingibst, hier statt alle Dokumente hoch und mach mal eine Steuererklärung. Das halte ich jetzt, also vielleicht kommt man irgendwann sowas, aber das ist, denke ich, noch Science Fiction.
Sie müssen natürlich ihre AI in ihre eigenen Serverfarm laufen lassen, abgekapselt, damit ChatGPT, Microsoft, Google und so weiter eben nicht davon lernen, was sie da eingepflegt haben. Und dann eventuell, aber auch dann ist es, glaube ich, die Hürde, das komplett einer AI zu übergeben, für viele einfach noch relativ groß. Als Hilfestellung, als jemand, der ein Interview führt, während du die Steuererklärung eingibst oder die richtigen Fragen stellst, oder wenn du eine Frage hast, einen kurzen Chat aufmachst und dort eine Frage stellst, das kann man vorstellen. Aber irgendwann komplett alles, das dauert noch ein bisschen, wird sicher, also bin ich mir sicher, irgendwann auch stattfinden. Das ist aber eine Entwicklung der Gesellschaft dahin auch.
Ja, momentan ist es so, dass die bestehenden Softwareunternehmen KI versuchen, in ihre bestehenden Produkte zu integrieren und dadurch ihre bestehenden Produkte besser zu machen. Macht ja auch Adobe und andere. Bei einigen Unternehmen sitzt der Markt sehr kritisch, also bei Adobe sitzt der Markt sehr kritisch. Bei Wolters Kluwer meines Erachtens nicht so. Also für mich ist es hauptsächlich die Überbewertung, die abgebaut worden ist. Ich sehe da also weniger Probleme. Was du noch angesprochen hast bezüglich KI mit dem Abschotten, ist für mich auch ein ganz interessanter Aspekt. Das Internet, also KI scheint dazu zu führen in einigen Bereichen, dass Payment Walls immer mehr Einzug halten. Das ist auch eine Art und Weise, wie du dich abschotten kannst gegen KI. Und könnte sein, dass es im Prinzip eine Art weiterhin kostenloses Internet gibt. Das war ja vorher auch schon so. Wir haben einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen Teil, aber dass der kostenpflichtige Teil immer stärker wird und an Qualität gewinnt, während der kostenlose Teil immer repetitiver wird, auch natürlich auch mit KI generiert wird. Und an Qualität verliert, ja. Das heißt, das könnte theoretisch im schlimmsten Fall für die KI auch dazu führen, dass die KI auch immer schlechter wird. Wieder. Es könnte jetzt zum Rückschritt führen, ne? Shit in, shit out. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, das ist auch noch relativ weit weg. Zurück zu Wolters Kluwer. Also hier die Überbewertung im Großen und Ganzen, meine ich, ist abgebaut. Und wenn man dann hier steht, guckt man noch, um das komplett zu machen, was kann man dann hier erwarten? Also du siehst hier ja auch grafisch, wie stark die Aktie quasi überbewertet war. Ne? Dann haben wir hier die Korrektur und jetzt ist sie nah am fairen Wert. Hier vielleicht noch mal als Grunderklärung, das lag mir schon bei Pepsi auf der Zunge. Wir haben einen relativ langen Zeitraum quasi, wo die Aktie immer überbewertet war. Ne? Siehst du hier. Das kommt daher, weil wir das rollierend rechnen. Das heißt, wir tun dieses KGV von 20,8, das wenden wir in Wirklichkeit nur hier an, aktuell und in die Zukunft. Und die anderen fairen Werte, die berechnen wir auf anderen 10-Jahres, nämlich rollierend. Ne?
Okay, in den 10 Jahren davor, 10 Jahre, okay.
Genau. Und wenn du dann ein Unternehmen hast, das quasi die ganze Zeit immer teurer wird, also das da, das die ganze Zeit, wo das KGV die ganze Zeit hochgeht, dann ist es quasi die ganze Zeit überbewertet auch. Liegt irgendwo auf der Hand. Aber jetzt sind wir wieder nah am fairen Wert und du siehst auch hier, dass es so eine absolute, also hier ist die Schere echt aufgegangen, ne? Echt weit aufgegangen zwischen dem fairen Wert und dem Aktienkurs. Und jetzt ist es so was Interessantes. Ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht gekauft. Ich habe auch schon Kauflimit gesetzt. Das ist auch schon erreicht. Aber ich beobachte jetzt noch ein bisschen weiter. Aber das wäre jetzt auch eine Aktie, wo ich mir vorstellen könnte zu kaufen. LVMH habe ich schon. PepsiCo bin ich auch investiert. So als kleiner Disclaimer am Rande.
Compliance hiermit erfüllt, danke sehr.
Das könnte auch eine interessante Aktie sein. Also hier haben wir wieder nur eine Analysten. Bis hier sind es 10. Sie ist halt vielleicht noch ein bisschen dünn. 7,5% Renditeerwartung ist vielleicht noch ein bisschen dünn. Aber mal drauf aufmerksam machen, weil andere Leute, so wie du, hatten die auch nicht auf dem Schirm. Wenn jetzt zum Beispiel noch fällt hier auf um die $106, dann wären es halt schon hier zweistellige Renditeerwartung erstmal. Ne? Und wir haben ja auch Wachstumsraten, das würde dann auch bleiben, so ungefähr dieses Wachstum. Weil wir haben ja Wachstumsraten von bis zu so 10%, also hohe einstellige Bereich bis an die 10% ran. Und das könnte auch eine interessante Dividendenaktie sein, die eine schöne Kombination quasi bietet aus Rendite aus Dividenden und Kursgewinn.
Also die sind quasi auf den europäischen Markt auch konzentriert.
Ja, und das ist ja auch in, ne? Deshalb wollte ich auch mal noch eine Aktie zeigen, weil du siehst ja auch hier, das meiste sind und werden auch Amerikaner bleiben. Hier die amerikanische Flagge, ne? Die dominiert ja absolut. Und jetzt aber seit Trump ist es ja auch ein bisschen in Mode gekommen, mal Ausschau zu halten außerhalb von den USA, weil viele Aktionäre sind auch genervt ein bisschen durch die Wechselkursverluste, die sie jetzt erfahren haben.
Nur unter uns, jetzt auch keine Beratung, keine Empfehlung. Ist jetzt so langsam vielleicht eine Möglichkeit, als Zeitpunkt zu überlegen, jetzt vielleicht eine US-Aktie kaufen mit Währungsabschlag? Keiner weiß natürlich, ob da Herr Trump die Währung weiter in den Keller jagen kann. Aber jetzt ist zumindest für neue Investments doch ganz interessant zu sagen, ja, also bei dem Abschlag in der Währung macht die Aktie Sinn. Selbst wenn die Aktie sich vielleicht nur seitlich bewegt, die Währung, wenn man ein Stückchen zurückkommt, könnte es auch ein schöner Deal sein. Muss einem halt gefallen, muss halt auch wissen, man weiß nicht, wo es hingeht. Es ist halt eine zusätzliche Variable im Portfolio. Die Dividende hängt davon ab, die wird in Dollar gezahlt. Wenn der Kurs weiter fällt von der Währung, nicht von der Aktie, dann kommt bei mir weniger Dividende an, selbst wenn die Dividende steigt. Das ist halt eine neue Komplexität, die man sich reinnimmt.
Absolut. Also ich denke, im Wesentlichen wird sich nämlich gar nichts ändern, was Best Practices angeht. Also schön diversifizieren. Das Wichtigste ist die Branchendiversifikation in die Unternehmen rein. Das sind wir jetzt auch gerade. Sam Altman hat ja jetzt eine kleine Lawine vielleicht losgetreten bezüglich jetzt kommt wieder KI-Skepsis. Ne? Kam ja schon mal, als in China da das DeepSeek war. Und auch so, wir werden alle disruptioniert und keiner braucht mehr Hardware-Beschleuniger von Nvidia oder so. Ne? So wird immer wieder die ein oder andere Sau durchs Dorf getrieben. Und das sind aber auch immer wieder Hinweise, dass, hey, setz nicht alle Eier oder leg nicht alle Eier in einen Korb, ja. Und so ist das jetzt auch zu verstehen, denke ich, mit den Wechselkursen, dass wir da auch eine Thematik haben.
Dann haben wir einmal Konsum, wir haben Luxus und wir haben eine Softwarefirma dabei gehabt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Thorsten. Denke, wir sehen uns auf jeden Fall auch noch dieses Jahr nochmal wieder und spätestens auf jeden Fall auf der Invest. Vielleicht auch auf einem anderen Börsentag werden wir uns auch wiedersehen. Ich freue mich drauf. Danke für deine Zeit und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Link vor der ganzen Seite findet ihr unten, wie gesagt.